Tough Guys.
Mann, ja, ja.
Aber dann gehen wir doch jetzt mal rein, würde ich sagen, bevor wir uns hier komplett verquatschen. Das läuft doch in eine gute Richtung. So schnell wird dann aus einer Idee ein Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der Daily Tough Guys. Ich bin Dani und mir sitzt gegenüber mein neuer Podcast-Buddy. Herzlich willkommen auch an dich, lieber Tine.
Ja, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ja, ich weiß gar nicht, waren es 4 Wochen, als wir uns das erste Mal gesehen haben?
Gesehen vielleicht. Zuvor gehört. Ich musste auch noch mal kurz überlegen. Eigentlich war das ja, das hatte ja fast was von einem Date, so ein Tinder-Date. Wir haben erst telefoniert.
Ja, ja, stimmt.
Und dann gab es dieses erste Blind-Date beim Essen.
Ja, ja, das war sehr schön, aber.
Es war schön. Es war lang. Es war schön. Aber wir müssen erstmal aufräumen mit ein paar Sachen, was das hier eigentlich wird und was das hier eigentlich so ist. Also grundsätzlich müssen wir vorausschicken, wir kennen uns eigentlich so gut wie gar nicht.
Nö.
Also das war, Blind Date trifft's ja wirklich. Ich schlepp schon seit längerer Zeit eine Idee mit mir rum, was ein Podcast-Projekt betrifft. Und bin dann vor 2 Jahren das erste Mal in Berührung gekommen mit, ich sage jetzt mal euch, als Eishockey-Bubble, als ich meinen Geburtstag in den Nürnberger Winterhütten gefeiert habe und ihr zeitgleich dort Mannschaftsweihnachtsfeier hattet. Richtig. Ich weiß aber gar nicht, ob du da warst.
Vor 2 Jahren war ich da dabei, ja.
Das muss ein Montag gewesen sein.
Da war ich auf jeden Fall dabei.
Da warst du dabei.
Ja.
Ich war auch da, zumindest körperlich noch anwesend. Ich hatte da einen echt guten Abend. Wie gesagt, Montag, und da bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit deinem Kollegen Markus Weber. Die waren alle gut unterwegs, die Jungs da hatten, also da habe ich das erste Mal mitbekommen, was es außerhalb der Fußballwelt noch so gibt, dass die auch feiern und auch Bock haben zu feiern. Also muss ich wirklich sagen.
Ich glaube, wir feiern schlimmer als die Fußballer.
Ja. Also würde ich unterschreiben auf alle Fälle, weil das war wirklich ein krasser Abend. Ich weiß noch, mein Papa war damals dabei, irgendwann um 3 ruft meine Mutter an und sagt, wo seid ihr denn? Sag ich, wieso ihr? Ja, wo ist denn dein Vater? Sag ich, du, der müsste eigentlich schon lange daheim sein, der war aber auch noch da.
Also ja, vorne in der Disco-Hütte.
Ja, dann. Ganz ja, genau. Ja. Also es war auf jeden Fall ein geiler Abend. Das war so meine erste Berührung damit. Dann jährt sich das Ganze eigentlich genau ein Jahr später wieder an diesem, ich glaube, Sportlermontag nennt man es da. Ihr hattet wieder Weihnachtsfeier. Dann natürlich, man kannte ein paar Gesichter. Ob du da dabei warst, weiß ich auch nicht.
War ich auch dabei.
Warst du auch dabei. Ich habe da auch wieder nur eigentlich mit Markus so ein bisschen zu tun gehabt und habe da wieder so ein, weiß ich nicht, wir haben uns halt einfach gut verstanden und haben seitdem auch ein bisschen Kontakt gehalten. Und dann kam ich immer mal wieder näher an diese ganze Eishockey-Bubble ran. War letzte Saison vielleicht 2, 3, 4 Mal in der Arena auch. Völliger Event-Fan. Also normalerweise bin ich völlig Fußball versaut. Ich liebe Amateurfußball. Mich findest du eigentlich eher so am Amateurfußballplatz. Ich freue mich, wenn es Spiel unter der Woche gibt, abends, Feierabend. Du kaufst du da irgendwo Bier, stellst dich da an die Bande und alles ist geil. Jetzt kam ich immer näher daran und kam dadurch auch auf deinen Podcast.
Ja.
So. Und dann irgendwann kam es wieder weiter und irgendwann habe ich den Markus mal angesprochen und gesagt, Mensch Markus, kannst du mir mal einen Kontakt zum Tine stricken? Ich wollte mit dir was besprechen. Und das ging verdammt schnell. Das war, glaube ich, nur ein Tag.
Ja, das war relativ, ich erinnere mich daran, der Webby kam dann zu mir und meinte, du Brownie, pass auf, ich war gestern mit dem Daniel ich glaube, ihr wart Kaffee trinken oder was auch immer, ja. Ich weiß gar nicht mehr genau.
Irgendwas war.
Und er meinte, der hat mich gefragt, ob ich deine Nummer weitergeben kann, weil der hat irgendeine Idee für einen Podcast. Und da waren wir gerade auswärts. Wir sind irgendwie donnerstags irgendwo hingefahren oder Samstag irgendwo hingefahren, keine Ahnung. Und sag ich, klar, gebe ihm meine Nummer. Und dann, ja.
Aber auch das war, also das ging alles wirklich ratzifatzi. Und dann haben wir, glaube ich, auch am nächsten Tag dann telefoniert.
Ja.
Ich bin da irgendwie durch den Garten gelaufen und habe dir versucht, eigentlich einem Fremden eine Idee zu erzählen.
Ich weiß, wo wir waren. Wir waren in Kaufbeuren bei der Vorbereitung. Jetzt weiß ich wieder.
Das war das Turnier, glaube ich,
genau,
oder?
Genau, der Warrior Cup war das. Genau.
Mag sein.
Ja.
Und dann habe ich dir von der Idee erzählt, sag, Mensch, ich hätte da Bock auf so eine Nummer und wollte natürlich nutzen, dass du Podcast-Erfahrung hast.
Ja.
Ja, und dann ging es dahin, ne? Dann, ja. Dann gab es dieses berühmte Blind Date.
Ja.
Das hat sich wirklich so angefühlt. Also am Anfang war es ein bisschen unangenehm. Wir saßen da alleine dann in der Gaststätte. Die dachte sich auch. War irgendwie 17:30, war noch keiner da und wir saßen dann da und haben uns erstmal eine Suppe bestellt und erstmal konnten wir gar nicht bestellen, weil wir haben uns da schon verquatscht.
Ja, ja.
Und irgendwie, ja, kam eins zum anderen. Und ich muss sagen, ich freue mich wirklich, also ich freue mich wirklich, dass wir heute hier sitzen, weil ich glaube, das wird eine witzige Nummer grundsätzlich. Ich glaube, wir haben einige Gemeinsamkeiten, die wir über die nächsten Wochen, Monate mal zum Besten geben werden. Wir müssen auch vorausschicken. Also auch ganz wichtig, das wird kein Eishockey-Podcast werden.
Nein, nein.
Geht gar nicht, weil ich mit Eishockey nichts zu tun habe.
Das war ja aber auch so ein Grund, warum mich das so interessiert hat. Ich habe ja diesen meinen eigenen Podcast schon mal gehabt, da ein paar Folgen gemacht und hatte da ein bisschen eine andere Idee noch damit, was ich gerne machen wollen würde. Aber ich war halt in dieser Bubble gefangen. Ne? Und jetzt deswegen fand ich die Idee einfach geil, lass was anderes machen. Und Podcast habe ich sowieso Bock. Und deswegen hast du mich damit einfach gleich gehabt.
Ja, ist ja schön. Manchmal muss man auch Glück haben im Leben. Aber wir haben ja auch zu zweit, wenn man zusammenzählt, haben wir auch über 800 DEL-Spiele.
Ja.
Also zu zweit, ich hänge mich da jetzt einmal mit dran, aber grundsätzlich, sind wir ehrlich, ich kann über Eishockey wenig beitragen. Ich lerne die ganze Bubble jetzt intensiver kennen und ich muss wirklich sagen, wir hatten es gerade auch, ich habe Spaß dran. Das ist wirklich geil. Ich bin, ja, jetzt bin ich 37. Ich seit meinem, keine Ahnung, zweiten Lebensjahr habe ich mit Fußball zu tun, selber irgendwo gekickt und bin nach wie vor Anhänger und bin eher in Stadien als in Arenen unterwegs. Da findest du mich auch, aber irgendwann ist man auch mal satt.
Ja.
Man kann es nicht ablegen, es ist kein Mantel, den du einfach mal so ablegen kannst, aber das eine muss ja dann heißen, dass du das andere nicht mehr magst.
Genau.
Aktuell macht mir das einfach Spaß und deswegen...
Du, ich bin auch gerne bereit, dass wir uns mal samstags, wenn es passt, zum Fußball setzen, beide.
Ja?
Ja, sehr gerne.
Na gut, dann haben wir doch schon mal das nächste Date, ist doch auch mal schön, das ist nach dem ersten Blind Date dann nochmal, ist schön. Also es hat ja was Tinder-Vibes. Aber, jetzt müssen wir auch mal ehrlich sein, wir kennen uns nicht. Wirklich. Also das ist kein Geheimnis. Wir sitzen hier eigentlich, wir treffen uns heute das, glaube ich, vierte Mal, würde ich sagen. Zweimal war es recht kurz. Einmal essen, einmal in der Arena.
Ja.
Letzte Woche in Ingolstadt kurz gewunken.
Ja.
Punkt.
Ja. Ja.
Das ist heute das vierte Mal. Und auch die Zuhörer müssen natürlich mal wissen, wer wir so sind. Bei mir ist es ziemlich einfach. Dani, 37, ganz einfacher Arbeiter in Anführungszeichen. Hobbys, Fußball, Rasenmähen, mit dem Thermomix ab und zu mal einen Kuchen backen. Ansonsten eigentlich ziemlich langweiliges Leben. Aber jetzt habe ich natürlich hier jemanden sitzen, den man mehr kennt als mich. Und ich weiß aber ja auch noch nicht, wer das so ist. Und deswegen darf ich jetzt verkünden, herzlich willkommen an unseren ersten Gast in seinem eigenen Podcast.
Seid ihr bereit? Ohne der 90, Konstantin! Ich frage euch noch einmal, seid ihr bereit?
Du hast jetzt auch überhaupt keine Wahl, du musst bereit sein. Und deswegen habe ich auch ein Geheimnis gemacht. Natürlich bist du unser erster Gast. Wenn wir schon vorhaben, in der Zukunft mit Gästen zu arbeiten und sonst auch alles zu besprechen, muss man doch auch wissen, wer wir sind. Ich habe mir jetzt kurz vorgestellt und jetzt natürlich, Tine, herzlich willkommen in deinem eigenen neuen Podcast.
Ja, danke. Schön für die Einladung.
Schön.
Danke.
Und ich bin vorbereitet.
Ja, ich sehe das schon.
Ja, du wirst sehen, es wird wild.
Okay.
Also ich hab so meinen kleinen Flug durch dein Leben hinter mir und ich hätte hier, glaube ich, hier liegt irgendwo noch viel mehr. Ich bin auch ehrlich, ChatGPT und andere Sachen helfen da mittlerweile und wir werden überprüfen, ob das alles so stimmt. Aber jetzt habe ich hier jemanden sitzen, aus meiner Fußballbubble bin ich da sehr emotionslos. Andere wird es wahrscheinlich da, wenn die deinen Namen hören, aus dem Sessel drücken. Du bist jetzt 37
ja.
Und hast über 800 DL-Spiele.
Ja.
Laut Internet 867.
Richtig.
Schau mal an.
Ja.
Das haben auch nicht so viele, ne?
Nee, aber ich sag mal, wenn ich nicht mir so viele Auszeiten hätte nehmen müssen, hätte ich ja schon über 1000 mittlerweile. Also normalerweise mit der Dauer der Karriere, die ich habe, bist du bei 1000.
Dauer der Karriere heißt, du hast über 20 Jahre?
Genau, über 20 Jahre und seit ich 18 bin, kannst du sagen, bin ich voll im Profikader integriert gewesen, habe meine 40, 50 Spiele jedes Jahr gemacht im Profikader, Normalerweise bist du dann schon knapp bei 1000, aber ich habe mir ja doch die ein oder andere persönliche Auszeit genommen und deswegen sind es in Anführungszeichen nur die 860.
Nur trifft's gut. Was man als nur sagen kann, sind vielleicht eher die Tore. Du magst im Schnitt wie viel Tore pro Spiel, wenn man auf die 867 Spiele zurückkommt?
Boah.
Wenig. 0,08.
Ja gut, das ist, ich bin ja aber auch Verteidiger.
Ja, ich, ne? Ich muss ja mal nur, muss man nochmal drüber sprechen.
Ja, es gab durchaus auch Saisons, da hatte ich nur so ein Tor oder zwei, dann gab es noch welche, da habe ich irgendwie 10 gemacht oder mal 6, keine Ahnung, aber.
In den letzten Wochen schon 2.
Ja.
In der letzten Woche
sogar. Ich habe einen heißen Start hingelegt, dieser. Die Leute sind auch schon ganz überrascht, was überhaupt los ist, warum ich jetzt auf einmal anfange, Tore zu schießen.
436 Strafminuten.
Ist auch wenig, muss man dazu sagen.
Das wenig?
Ja, ist wenig.
Ehrlich?
Ja, na logisch. Das ist nicht mal eine Strafminute pro Spiel. Das sind ja, das ist ja pro 2 Minuten ist eine Strafe.
Ja.
Das ist ja, es ist sehr wenig. Ich bin ein sehr, sehr fairer Spieler.
Ist man, wenn man eine Strafminute bekommt, immer gleich unfair?
Nein, aber es gibt ja auch Jungs, die haben irgendwie in einer Saison 100 oder mehr. Ja, und ich habe irgendwie auf 800 Schlag mich tot 400 noch was Strafminuten. Also das ist schon wenig.
Ich lerne jetzt schon wieder.
Ja, ja.
Ich habe das gelesen, dachte mir, oh, guck mal, ist als von außen betrachtet gerade mal so wenig, aber dann ist es doch wenig.
Ja, ja, das ist gar nicht so viel, weil wenn du überlegst, jedes zweite Spiel machst du eine 2 Minuten Strafe, da bist du ja schon bei 1600 Minuten.
Hm. Aus der Warte habe ich es gar nicht gesehen. Aber wir gehen mal noch einen Schritt zurück. Auch du hast ja eine gewisse Jugend vor dem Eishockey erlebt. Weil auch wenn mich heute jemand fragen würde, Eishockeyspiel, ich kenne keinen, also auch in der Jugend überhaupt nicht. Kommst du aus einer Eishockey-affinen Familie oder wie kamst du zum Eishockey?
Wie kam ich zum Eishockey? Meine Eltern waren zu faul, mit uns spazieren zu gehen im Winter und die sind gar Schlittschuh gelaufen und dadurch bin ich zum Eishockey gekommen. Meine Tante war da dabei, die hat gesehen, dass wir uns, also ich habe ja noch einen älteren Bruder, der war damals, der ist ein Jahr älter als ich, der war 4, nicht 3, glaube ich. Und wir haben uns da gar nicht so dumm angestellt und hat unsere Tante uns einen Schnupperkurs geschenkt beim Mannheimer Eishockey Club. Und dann sind wir nie mehr von losgekommen.
Ist das dann auch dieses Adler Mannheim?
Genau, damals war es der MERC noch. Das wurde dann irgendwie Ende der 90er, wurde es die Adler, als dann SAP übernommen hat. Da waren schwierige Zeiten auch damals in Mannheim. Die sind gefühlt jedes Jahr bankrott gegangen und neuer Hauptsponsor und. Wir wussten irgendwie nie nach der Saison, ob es überhaupt weitergeht. Ja, und dann dadurch bin ich zum Eishockey gekommen. Meine Eltern sind mit uns Schlittschlaufen gegangen im Winter.
Das wäre hier jetzt eigentlich in der Region bei uns eigentlich schon ein Riesenaufwand, weil jeden Tag von hier, also wir zeichnen gerade in Fürth auf, von Fürth nach Nürnberg in die Arena ist schon auch nicht so, oder jeden zweiten Tag ist auch ein Weg, da kannst du auch nicht zwischendurch wieder sagen, du fährst heim. Ich glaube, das ist schon so ein Punkt, warum auch der Nachwuchs ein bisschen ein Problem ist, weil du hast nicht so flächendeckend die Vereine.
Ja, bei mir zu Hause ja auch nicht. Ich komme ja aus Lampertheim, das ist ja auch 25 Minuten von der Eishalle entfernt gewesen damals und es gab in der Region nur Mannheim. Also da gab es auch nichts anderes. Dann Frankfurt noch, aber das wäre ja noch weiter gewesen. Aber meine Mutter hat, ja, also ohne meine Mutter wäre das nicht gegangen. Die war zum Glück Hausfrau. Mein Papa hat auf dem Schrottplatz gearbeitet von meinem Opa. Und meine Mama war Hausfrau und die ist mit uns Jungs dann von der Schule abgeholt. Teilweise Mittagessen aus der Tupperbox im Auto und dann ab aufs Eis. Und da ist dann mein kleiner Bruder ist 3 Jahre jünger als ich, der hat dann auch Eishockey spielen angefangen. Und als der dann auch dazu kam, haben wir ja das ja so getaktet, dass meine Mama ist mit uns in die Eishalle gefahren. Wir beiden Größeren haben oben die Hausaufgaben gemacht, während der Kleine auf dem Eis war und andersrum dann, wenn wir auf dem Eis waren. Also meine Mutter hat im Eis schon gelebt.
Auch schön. Es ist auch kalt. Es ist für Frauen auch mal ein bisschen schwierig. Schön. Und wie muss ich mir das dann vorstellen? Ich kenne jetzt eher so diesen Fußballwerdegang. Fängt es dann auch ganz normal in dem Jugendbereich bei uns sage ich im Fußball, sagst du ja F-Jugend, G-Jugend, D-Jugend, also die ganze Jugend dann durch. Ist das auch so vom Altersschnitt her?
Ja, also ich weiß nicht mehr, wie es jetzt aktuell ist, weil ich jetzt schon auch ein paar Jahre älter bin, aber zu meiner Zeit war das damals so, ich glaube, die jüngste Mannschaft hat angefangen mit 6 oder 7 oder sowas. Ne? Wenn du gut genug warst als 3-, 4-, 5-Jähriger, hast du da schon gespielt. Und da waren immer 2 Jahrgänge zusammen. Immer eine Saison, 2 Jahrgänge, also quasi 88 mit dem 87er. Dann ist der 87er in die nächsthöhere Altersklasse und du bist quasi immer 2 Jahre in einer Altersklasse gewesen. Wenn du aber gut warst, durftest du als älterer Jahrgang hochspielen. Also ich habe nie wirklich mit denen gespielt, mit denen ich hätte spielen sollen vom Alter her, weil ich immer hochgespielt habe. Und dann bis 15 Und dann bin ich damals mit 15 in die deutsche Nachwuchsliga, in die höchste Nachwuchsliga Deutschlands gekommen. Was damals eine U18-Liga ist, mittlerweile eine U20-Liga, weil sie festgestellt haben, dass der Sprung für viele von einem 18-Jährigen ins Profigeschäft einfach zu doll ist. Und dann haben das eine U20-Liga draus gemacht, aber zu meiner Zeit war es halt U18. Und dann bin ich mit 15 dann eben in Mannheim in die deutsche Nachwuchsliga, in das Jungadler-Projekt gekommen und mit 16 dann nach Berlin gewechselt. Ja, und dann der Rest, ja, mit 17 Profi und seitdem mache ich nichts anderes.
Das heißt aber auch, du wurdest dann gescoutet oder?
Ja, es gab da in Mannheim Probleme. Ich habe dann aus disziplinarischen Gründen das Jungadler-Projekt verlassen müssen. Auf die gehen wir jetzt nicht weiter ein. Und dann, ja, und dann hat mein Vater einen Telefonhörer in die Hand genommen und hat in Köln angerufen, hat überall angerufen. Und dann die Berliner waren die einzigen, die gesagt haben, ja, komm mal zum Vorspielen. Und dann hat mein Vater alles ins Auto gepackt, wir sind da hingefahren. Ich habe da vorgespielt und beim Abschiedsgespräch hieß es dann, ja, wann kann er da sein? Und dann bin ich innerhalb von einer Woche bin ich nach Berlin gezogen.
So schnell?
Ja. Ja, ja, weil Berlin hat von den Sommerferien damals, ich hatte bloß 2 Wochen Sommerferien, weil Berlin hat so früh Sommerferien gehabt und Baden-Württemberg erst so spät damals, ich war ja in Mannheim auf der Schule, dass die gesagt haben, okay, also wenn er zum Schulanfang und zum Saisonstart da sein will, dann muss er innerhalb von einer Woche da sein. Und dann habe ich innerhalb von einer Woche alles zusammengepackt, was mir wichtig war, was zu dem Zeitpunkt nicht viel war, weil ich war 16 Jahre alt, ich habe einfach meine paar Klamotten zusammengeschmissen und bin dann in Berlin ins Internat gezogen.
Also wollte ich gerade fragen, aber in eine Wohnung oder dann so, ist das dann auch so ein betreutes Thema vom
Verein? Ja, das ist so, ja, das gehört zur Schule. Die Schule ist eine Sportschule, da ist quasi Eishockey war mein nach Englisch und nach meiner zweiten Fremdsprache mein drittes Wahlpflichtfach. Mhm. Also das war voll in Stundenplan integriert. Ich habe keinen Unterricht verpasst. Wir hatten dann immer morgens um 7:30 bis um 9 das erste Eistraining, bis in die Schule, 3-4 Stunden, hast wieder Training gehabt, bis wieder in die Schule, bis um 16 Uhr. Und danach hast du wieder trainiert. Und das war jeden Tag ein bisschen anders aufgeteilt, aber wir haben wegen unserem Sport keinen Unterricht verpasst. Außer wenn du halt irgendwie Sonntagnacht oder Montagmorgen um 7 Uhr von der Auswärtsfahrt heimgekommen bist, hast du montags die ersten beiden Stunden frei bekommen und dann bist du in die Schule. Und da habe ich halt dann auf dem Gelände, sind quasi Wohnkomplexe. Und in dem Alter, in dem ich war, war das mit Betreuern. Da waren immer 2 Betreuer vor Ort. Und die Jüngsten, die da drin gewohnt haben, waren glaube ich 6 oder 7, die waren so erste Klasse gerade.
Ehrlich?
Ja.
Und da wurde dann auch gekocht oder Mensa oder
muss ja, es gab, es gab, es gab Essen in der Schule, also du konntest als Internatskind, konntest du quasi in der Schule auch Abendessen. Das Problem war nur bei mir, dass ich immer abends Training hatte. Das heißt,
gab
nichts abends mehr für mich, weil ich halt in der Eishalle war. Und da musstest du dann selber kochen, gucken, aber es gab keine Küche im Internat. Also das war alles so ein bisschen tricky, ich habe mich da ein Jahr lang irgendwie durchwursteln müssen und habe sehr viel Döner gegessen, der damals 1,50 € gekostet hat noch. Und einfach, ja, dann durfte ich für 2 € Mittagessen in dem einen Restaurant, weil das ein Partner war von den Eisbären und. Also die haben schon geguckt, dass es uns gut geht. Aber ich war halt mit 16 auf eigenen Beinen gestanden. Ich musste alleine Wäsche waschen, ich musste einkaufen gehen, was ich für meinen Tagesbedarf brauche, für die Schule alles selber besorgen. War dann schon auch eine Umstellung.
Schule hast du dann aber auch ganz normal abgeschlossen?
Ja, ich habe Realschule gemacht, ja. Also Realschule mit Abiturempfehlung gemacht, weil ich dann ich habe die 10. zweimal machen müssen, weil mein Chef gesagt hat, pass auf, Brauni, du kannst nur mit der Schule aufhören, wenn du eine Abiturempfehlung hast. Und ich habe beim ersten Mal um 1 Punkt die Abiturempfehlung verpasst.
Was ist denn eine Abiturempfehlung?
Na, das war eine Gesamtschule. Du hast quasi, bis zur 10. war das eine Gesamtschule. Und dann hast du eine gewisse Anzahl, du musstest quasi eine gewisse Anzahl an Leistungskursen in den Hauptfächern haben, um dich fürs Abitur empfehlen zu können. So, da musstest du dann einen Punkteschnitt von mindestens 9 Punkte haben, dass du quasi zugelassen wirst für den Abiturzweig dann danach. Und sonst bist du nach der 10. von der Schule abgegangen. Aber du musstest quasi über deinen Notendurchschnitt und über die Leistungskurse, die du hattest, nachweisen, dass du gut genug oder clever genug bist, Abitur machen zu können. Und das war dann die Abiturempfehlung.
Also hat aber eigentlich keinen Wert. Ist kein Stück Papier, du kannst da erstmal nichts von kaufen.
Nein, es ist ein Realschulabschlussende.
Ja, sagen wir mal so, das reicht dir auch erstmal für das, was du dann danach so gemacht hast. Also genau. Ob du jetzt Abitur oder Realschule machst, warst dann 2 Jahre später das erste Mal Deutscher Meister.
Ja, mit 20 war ich das erste Mal Deutscher Meister, genau. Jetzt waren sie das erste Mal deutscher Meister. Und es war damals so, ich habe zu meiner Mama gesagt, Mama, ich höre jetzt mit der Schule auf. Und da hat die gemeint, sag ich, Mama, ich habe jetzt einen 3-Jahres-Vertrag und wenn die Nummer in die Hose geht, ne, wenn das mit dem Eishockey sich abzeichnet, dass es nichts wird, dann beende ich mein Abitur und ne, so. Aber dann wurde ich mit 20 das erste Mal deutscher Meister. Und,
aber es ist ein guter Punkt. Was wäre denn passiert, wenn du es im Eishockey nicht geklappt hätte?
Dann hätte ich studiert und hätte wahrscheinlich irgendwie in die Richtung Maschinenbau ein Studium gemacht, Maschinenbauingenieur oder sowas und hätte einfach normal gearbeitet.
Das ist ein Traumjob? Gab es da einen?
Ja, ich bin auf dem Schrottplatz groß geworden. Ich wäre Schrotthändler geworden wahrscheinlich dann. Oder
soll er gut bezahlt sein?
Ja, oder was ich auch immer geil fand, war ein Bordell.
Oh Gott.
Nein, das ist ja jetzt kein ne, jetzt nicht so in dem Schmuddelsinne von dem Bordell, sondern so ein Luxus-Sauna-Club oder einfach war auch immer interessant. Also ich habe so ein bisschen verrücktere Ideen gehabt. Ich wollte jetzt nicht irgendwie sagen, ich wollte Feuerwehrmann werden, sondern war entweder Schrotthändler oder halt, ne?
Also das hat mir auf jeden Fall ChatGPT nicht erzählt.
Nein, natürlich nicht.
Muss ich zusagen. Dann nimm uns mal mit durch den Weg dann des jungen 20-jährigen Konstantin. Er wird deutscher Meister mit 20 und denkt sich, jetzt geht's los.
Ja, und dann mit 21 wieder. Dann mit 22 habe ich meine erste Weltmeisterschaft gespielt. Also das ging alles so schnell. Ich habe da auch... Leute haben mich schon öfter gefragt, ja, hast du vorgehabt, Profi zu werden und hast du das alles? Sag ich, nein, ich habe einfach nur gespielt und dann haben die mir einen Zettel hingelegt und ich habe unterschrieben. Und das so bin ich von Tag zu Tag einfach da normal zum Training, weil das ist, was ich am meisten liebe. Und ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, dass ich jetzt irgendwie Weltmeisterschaft spielen will oder dies oder das. Das ist einfach passiert. Also das ist mir in den Schoß geflogen, würde ich nicht sagen, aber wahrscheinlich auch deshalb, weil ich da relativ unbekümmert drangegangen bin und einfach nur Bock hatte zu zocken, hat sehr gut geklappt. Und dann, wie gesagt, mit 22 meine erste WM. Das war sehr aufregend. Das war die Heim-WM damals mit Eröffnungsspiel auf Schalke mit 78.000 Zuschauern.
War aber das schon im Herrenbereich oder noch im Jugendbereich?
Ja, im Herrenbereich, ja, also AWM. Und da haben wir damals das Eröffnungsspiel gemacht auf Schalke. Also im Fußballstadion haben die den Rasen quasi abgedeckt, eine Eisfläche in die Mitte geknallt und gesagt, so, jetzt spielen wir da Eis, okay. Und dann haben wir das Eröffnungsspiel gegen die Amis in der Overtime gewonnen. Und das hat uns durch diese ganze WM getragen. Und das war natürlich, im Eishockey muss man dazu sagen, es ist anders. Im Eishockey kriegt nur der Sieger die Nationalhymne. Also da ist nicht vorm Spiel die Hymnen von beiden Mannschaften, sondern du gewinnst das Spiel und dann kommt deine Hymne und dann wird deine Fahne hochgezogen. Und dann bei 78.000 Leute singen die Hymne, wo du auf dem Eis stehst. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Also das war ein absolutes Hammererlebnis. Und dann sind wir da Vierter geworden bei der WM und das war der beste Ergebnis bei einer modernen Eishockey-Weltmeisterschaft bis vor ein paar Jahren. Und und dann mit 23 wieder Meister, mit 24 wieder Meister, mit 25 Meister. Und dann sind aber so ein bisschen auch die Birne angefangen, so ganz mitzumachen. Nicht wegen Sport, sondern ich bin mit 22 sehr jung Papa geworden und da sind ein paar Dinge passiert, die ich einfach nicht richtig wegpacken konnte und dann Depressionen, Alkohol, alles Mögliche kam dann dazu. Und dann ist so ein bisschen stagniert meine Karriere mit 25, sage ich mal. Mit 25 war dann so die erste Behandlung und danach bin ich nie mehr so ganz auf die Beine gekommen, weil ich war in Behandlung wegen Depressionen, aber eigentlich war ich Alkoholiker. Und die Depressionen wurden behandelt, aber...
Wussten die Ärzte davon, dass das mit dem Alkohol auch ein Thema ist?
Ja, die wussten schon, dass ich gerne mal einen gepischelt habe, aber das war dann so Selbstmedikation. Ne, weil zu dem Zeitpunkt war mir selber noch nicht klar, dass ich vielleicht ein Vollalkoholiker bin. Ne, und während der Zeit der Therapie habe ich auch nichts getrunken, das war auch kein Problem groß, weil ich da einfach, keine Triggerpunkte hatte und da auch alles funktioniert hat irgendwie. Und dann bin ich zurückgekommen und es ging der Schneeball halt wieder von vorne los. Und das dann bis eben jetzt 2018 am Ende.
Schon eine lange Zeit auch, ne?
Ja. Aber ich weiß es gar nicht mehr genau, ich wurde es auch schon gefragt von den Therapeuten, wann hat es angefangen, sage ich, Leute, keine Ahnung. Ich bin da irgendwie reingeschlittert und es war halt dann so.
Aber kann man die Zeit vergleichen, bin ich mir heute jungen Fußballer anschaue, der hat ein geiles Jahr, bekommt dann, wie du es ansprichst, einen Zettel hin, da steht wahrscheinlich eine andere Zahl drauf als bei dir, dass das dann irgendwann auch die Leute zum Fliegen bringt, verstehe ich voll. Wie war das in deiner Zeit früher?
Ja, zu meiner Zeit war das auch so, aber wir hatten da in Berlin, ich hatte da mit dem Peter John Lee einen sehr, sehr guten Manager, ich hatte mit dem Hartmut Nickel einen sehr, sehr erfahrenen und alten Co-Trainer und dann waren wir halt, wir waren 8, 9 Mann in dem Alter von 18 bis 21. Also, na, das war in Berlin normal. Das war nicht irgendwie, du warst der eine, der jetzt in Köln zum Beispiel der Überflieger ist. Du hast halt 7 andere Überflieger auch noch neben dir gehabt. Und wahrscheinlich sind wir alle gemeinsam ein bisschen abgehoben. Aber wir hatten da eine gute Kabine und wir hatten da auch gute Leute. Und Stefan Ustorf zum Beispiel, der jetzt mein Sportdirektor ist, war damals mein Mitspieler. Und die haben uns dann schon auch ziemlich schnell wieder auf den Boden zurückgeholt. Und ich muss sagen, meine Eltern, mein Vater auch, mein ey Brownie, Tine, du hast jetzt mal eine Saison gespielt, ne, spiel mal die zweite Saison. Und nach der zweiten Saison hat er dann gesagt, ja, ne, 2 Saisons macht noch keine Karriere. Also ich bin davon zu Hause aus auch sehr geerdet geblieben.
Wie lange hast du das verstecken können, dass da ein Problem mit Alkohol dasteht?
Bis zum Schluss. Also ich erinnere mich noch, dass der Peter John Lee zu mir gesagt hat, als ich dann das öffentlich gemacht habe, und das habt ihr davor, das alles mit den Eisbären besprochen damals, hat er gesagt, du, ich hätte niemals gedacht, dass das bei dir so heftig ist. Also ich habe das bis zum Schluss verstecken können.
Was heißt, nimm uns da mal mit, was heißt so heftig? Wie darf ich es mir vorstellen? Ich meine, du bist ja dann doch Sport, dein Körper ist wichtig für deinen ganzen Sport. Heißt es, du hast dann früh vom Training schon irgendwas gebraucht, um, wie man so schön sagt, ruhig zu werden? Oder erst so das Genuss oder der Genuss wurde zu viel?
Nee, vorm Training nicht. Also ich hatte so eine eiserne Regel, dass ich vorm Training nichts nehme. Also keinen Alkohol trinke und mit Schmerzmitteln hatte ich auch so meine Probleme. Aber ich habe vorm Training war ich immer nüchtern. Vielleicht hatte ich einen leichten Hangover vom Tag davor, aber ich habe jetzt nicht irgendwie getrunken vorm Training. Aber es war halt zum Ende hin so schlimm, dass ich während des Trainings gemerkt habe, dass ich Schmerzen in der Brust kriege. Unerklärliche Schmerzen in der Brust. Als die das erste Mal aufgekommen sind, dachte ich, oh mein Gott, was ist jetzt? Ist mein Herz, habe ich ein Problem? Ich war doch aber gerade beim EKG und es ist alles gut. Also das ist alles irgendwie weggepackt und dann nach Hause und dann beim ersten Schluck Bier hat dann der Schmerz aufgehört.
Okay.
Und ein Jahr ungefähr. Sag mal, der Peak war dann der Sommer eben 2018. Und da waren dann auch diese körperlichen Symptome krass, wo ich dann wirklich so, wow, jetzt ich habe Schmerzen in der Brust, ich fahre nach Hause, trinke einen Schluck Bier und es ist weg. Und davor war das gar nicht so, ja, das war so nur so unterschwellig, ne? Ich habe während dem Spiel dann teilweise gedacht, boah, es steht irgendwie jetzt 4-1, wir haben noch 5 Minuten zu spielen. Boah, in 15 Minuten könnte ich mein erstes Bier trinken. Okay. Aber das war halt so dieses, ich belohne mich. Ne, das war, wir haben immer nach dem Spiel ein Bierchen getrunken. Egal ob du auswärts oder daheim warst,
hast du ein Bierchen getrunken. Ist ja auch ein bisschen gesellschaftsfähig, ne? Genau. Wenn man feiert man irgendwo mit einem Bierchen.
Genau, und dann zusammen angestoßen und ey, wir haben gutes Spiel auch so, ne, und ja, aber das war dann teilweise so auch sonntags beim Spiel oder ich habe dann samstags schon überlegt, okay, jetzt bin ich spiele jetzt Sonntag um 14.30 Uhr in München, da bin ich um 21.30 Uhr ungefähr wieder in Berlin, weil wir sind alles geflogen damals, ja, da kann ich ja um 10:30 auf der Piste sein, ne? Und so Gedanken dann, ne, im Nachhinein, wenn ich jetzt drüber nachdenke, klar hatte ich ein Problem, aber zu dem Zeitpunkt war das für mich einfach nur, ja, ich gehe halt gern aus und wir waren halt auch immer viele Jungs, die mit dabei waren. Wir waren ja, wie gesagt, 8, 9 Jungs in dem Alter und montags war frei und klar sind wir sonntags ausgegangen, warum auch nicht.
Ja klar, Berlin gibt's ja auch her, ne?
Also genau.
Wirst du immer was finden, wo eine Tür offen ist.
Genau.
Also.
Genau.
Aber würdest du heute nochmal rückblickend irgendwo sagen, du hattest da so einen Punkt, was du, wenn du das nicht gemacht hättest, wärst du nicht so abgerutscht oder grundsätzlich?
Nee. Nee. Also ich sag mal, ein Einschlag, also ein sehr krasses Erlebnis in meinem Leben war, als mein Opa ist verstorben, da war ich 13, der hat aber den Freitod gewählt, ne, der ist nicht natürlich gestorben, der hat es selber in die Hand genommen und da habe ich schon so einen leichten Knacks wegbekommen, glaube ich, aber ob das jetzt der ausschlaggebende Punkt war, weil zu dem Zeitpunkt habe ich keinen Alkohol getrunken, ich war 13 Jahre alt, ne, das erste Mal, glaube ich, ein Bierchen getrunken habe ich mit 15 so, ne, probiert mit ein paar Kumpels, aber vielleicht hat es irgendwie der Schmerz in mir so tief gesessen, dass irgendwann ich das nur noch damit übertünchen konnte oder was auch immer. Ich meine, jeder hat seine Päckchen mit sich rumzutragen, der eine mehr, der andere weniger. Das würde jetzt den Rahmen hier auch sprengen und so tief will ich auch gar nicht eingehen in die Materie. Aber ich glaube, das ist bei mir tatsächlich eher so dieses, ja, vom Privatleben her Probleme waren und nicht mit dem Eishockey. Das Eishockey hat mich lange gerettet.
Also der Erfolg war gar nicht so.
Nein, der Erfolg war schön und der Erfolg hat einfach natürlich auch dazu beigetragen, dass ich in der einen oder anderen Situation ja ein bisschen mehr Freifahrtschein hatte. Aber da muss man ja auch dazu erwähnen, wenn ich nicht gut gewesen wäre, hätten die das ja nicht durchgehen lassen.
Na ja, klar.
Naja, also das war so auch dieses Freitag und Sonntag zählt. Fertig. Und deswegen habe ich auch donnerstags nie getrunken. Ich habe auch samstags vor den Spielen nie getrunken. In den Playoffs habe ich auch nicht vor den Spielen getrunken, weil wir im Zweitagesrhythmus gespielt haben. Und da habe ich mir gedacht, nee, das hältst du jetzt durch. Du kannst nach dem Spiel deine 2-3 Bierchen trinken, okay. Aber vor den Spielen wird nicht getrunken. Das war meine eiserne Regel. Und deswegen ist es so lange nicht aufgefallen, weil ich ja immer trotzdem gut war.
Gab's irgendwas, wo du dich dann, ich sag jetzt mal, wo du damit an die Öffentlichkeit gegangen bist, was dir im Nachgang geholfen hat, dass du heute wieder der bist, der du jetzt bist?
Natürlich. Also auf der einen Seite an die Öffentlichkeit gehen war für mich extrem wichtig, weil ich in Ruhe meine Therapie machen wollte. Und in dem Moment, wo ich es öffentlich gemacht habe, habe ich 20 Jungs jeden Tag um mich rum, die drauf aufpassen, dass mir nichts passiert, die auch wenn wir unterwegs sind, sagen, ey, bleib mal weg, oder die für mich eine Cola bestellen, du bestellst dann ein Pitcher Bier und dann kommt ein kleiner Sektkübel gefüllt mit Eis und da ist dann meine Cola drin. Ja,
aber das ist nur deins.
Genau.
Ja, so. Ist doch schön.
Und auch natürlich 14.000 Leute in Berlin gucken Eishockey, jedes Spiel. Die Eishockey-Gesellschaft ist größer, als man denkt in Deutschland. Und ich habe mich einfach geborgen gefühlt und auch, dass die Leute auf mich mit aufpassen. Und natürlich auch dieses, es ist jetzt raus. Und wenn ich jetzt Scheiße baue,
zieht's jeder.
Genau. Auch so ein bisschen selber Druck gemacht, aber auf der anderen Seite auch dieses, okay, ein bisschen Verantwortung auch mit abgegeben, dass da andere Leute auch mitgucken. Einfach.
Mhm, verstehe ich. Ja. War dann auch so Familie ein Rückhalt für dich in der Zeit?
Absolut, absolut. Also meine Frau Michaela, die hat mir extrem viel geholfen. Die war vom ersten Tag bis zum letzten Tag dabei. Dann meine Kinder haben mir geholfen, meine Eltern, meine Brüder. Also da war ein extremer Zusammenhalt und da muss ich auch sagen, muss ich meinen Hut ziehen vor denen, weil ich war schon teilweise ein riskiges Arschloch zu denen auch. Weil man sich dann abkapselt und versucht alles zu verstecken, weil das sind ja die engsten Leute, mit denen du zusammen bist. Das sind ja auch die zu dir sagen, ey, du hast ein Problem. Und die sehen es ja lange, bevor man das selber sieht.
Das hört man aber nicht gern.
Genau. So, also habe ich mich dann von den Leuten abgewandt, weil ich sage, ihr habt doch einen an der Klatsche, ich habe doch kein Problem. Was redet ihr? Ich kann jeden Tag aufhören. Und dann habe ich das ja auch gemacht, mal so 3-4 Tage oder mal eine Woche Nationalmannschaft unterwegs gewesen, nichts getrunken, es war ja alles kein Problem.
Hm. Verstehe ich. Aber du hast deine Frau dann auch in Berlin kennengelernt.
Ja.
Wie kam es dazu?
Oh, wir kennen uns schon sehr lange, wir kannten uns schon sehr lange, bevor wir jetzt wieder, also wir waren zweimal zusammen.
Okay.
Das erste Mal sind wir zusammengekommen, ist die Geschichte, dass mein damaliger Trainer ist mit ihrer Schwester verheiratet.
Willst du mal wissen, wie sie es mir erzählt hat?
Auch, Achtung.
Die Story ist eigentlich irgendwie ganz witzig, beziehungsweise die Welt ist halt immer klein. Der Mann meiner Schwester, der hat damals die Eisbären in Berlin trainiert und Tine war quasi sein Spieler, wurde von ihm angeleitet. Genau, und ich war dann öfter mal mit meiner Schwester bei den Spielen in Berlin und habe sie da besucht und habe ihr dann erzählt, dass ich den Tine ja ganz heiß finden würde und habe ihn dann immer so beim Spielen ein bisschen beobachtet. Das hat der Mann von meiner Schwester ihm dann irgendwann mal gesteckt. Genau, und so nahm das dann seinen Lauf. Tina hat mich dann wirklich einfach per WhatsApp angeschrieben. Es war mir dann erstmal ziemlich peinlich, weil man ja nicht damit rechnet, dass man dann plötzlich so eine Nachricht bekommt von jemandem, den man eigentlich gar nicht kennt. Und dann haben wir angefangen zu schreiben und Tina ist dann, ich glaube, es war sogar Nürnberg. Tina ist dann aus Nürnberg nach Düsseldorf geflogen, nach dem Spiel in Nürnberg und hatte den Montag frei und hat mich dann quasi sonntagsabends besucht und ich habe ihn vom Flughafen abgeholt. Und es war ziemlich aufregend, weil wir hatten uns vorher ja so live dann noch nie gesehen oder miteinander gesprochen, sondern immer nur übers Telefon. Dann nahm quasi unsere Geschichte ihren Lauf. Das war auf jeden Fall eine schöne Geschichte, an die ich immer wieder gerne zurückdenke und ja schmunzeln muss, dass mein Schwager quasi uns am Ende dann verkuppelt hat.
Guck mal.
Ja, aber das ist lustig, weil ich habe, man muss zu dem Schwager dazu erzählen, dass der war mein allererster Profitrainer. Der war damals im Farmteam, also in der zweiten Mannschaft der Eisbären, war der Headcoach. Und mein kleiner Bruder, er hat bei ihm gewohnt, weil meine Mama gesagt hat, von meinen Kindern geht keiner mehr ins Internat. Das hat der Konstantin für alle Lebzeiten versaut. Der muss bei jemandem Offiziellen wohnen. Und dann hat mein kleiner Bruder bei dem im Keller gewohnt.
Und war's da schöner als im Internat?
Ja, auf jeden Fall. Da war es schöner als im Internat. Und meine Wohnung war um die Ecke, ne? Da war mehr bei mir als irgendwo anders. Aber da hatten wir schon ein sehr enges Verhältnis. Und dann wurde er mein Co-Trainer. Und dann hat er Berlin verlassen und kam zurück als Cheftrainer. Und das war dann die Story dazu.
So klein ist dann noch die Welt.
Ja, brutal.
Die WhatsApp war ja scheinbar dann auch gut investiert, ne?
Ja, es war eine SMS damals. Damals gab es noch kein WhatsApp.
Ach so.
Ich habe so ganz plump geschrieben, ey, übrigens hier, ich habe gehört, du findest mich gut und ich habe die Nummer vom Jeff und ja, wie sieht's denn aus? Willst du dich immer treffen oder wollen wir mal schnacken und dann liebe Grüße der 90er aus Berlin.
Oh.
Ja.
Also sie wusste dann schon.
Ja, die wusste genau dann, wer der 90er aus Berlin ist, ja.
Das war witzig. Also ich fand die auch nicht schlecht. Und dann auch natürlich aus Nürnberg. Da hat sich dann auch irgendwann hinverschlagen.
Ja.
Wie kam es zu der Situation, dass du als, wie viele Jahre warst du im Endeffekt bei den Eisbären?
15, also insgesamt 16 Jahre, 15 Jahre als Profi.
Und jetzt seit 23 in Nürnberg.
Genau, mein drittes Jahr jetzt in Nürnberg, ja.
Wie kam es dazu zum Wechsel nach Nürnberg?
Wie kam es zum Wechsel nach Nürnberg? Ich hatte die zwei Jahre davor in Bietigheim gespielt. Die waren damals der erste Aufsteiger seit zig Jahren in die DEL. Wir hatten ja lange keinen Auf- und Abstieg. Und ich hatte da auch einen guten Vertrag unterschrieben und wollte da eigentlich auch bleiben, aber dann sind wir abgestiegen und es hat alles nicht gepasst. Und dann habe ich den aufgelöst, ich hatte eine Ausstiegsklausel im Vertrag, die habe ich dann gezogen. Und dann ist mein Agent auf Suche gegangen. Und natürlich hat er auch aufgrund dessen, dass der Herr Ustorf und ich eine gemeinsame Vergangenheit haben, beim Usti angefragt. Und der Usti hat dann gesagt, ja, klar, warum nicht? Und lass mich aber erstmal mit dem Brauni reden. Und dann hat der Usti mich angerufen und hat gesagt, Tine, wie sieht's aus? Stabil, sage ich, ja, ich bin stabil. Sagt er körperlich, sage ich körperlich, alles gut. Und sagt er, hast du noch Bock zu spielen? Sage ich, wie meinst du das? Sagt er, ja, willst du jetzt die letzten zwei Jahre deine Karriere ausklingen lassen oder hast du Bock zu spielen? Sage ich, Usti, du kennst mich, du weißt genau, dass ich Bock habe zu spielen. Und dann habe ich hier einen Zweijahresvertrag unterschrieben und bin jetzt in meinem dritten Jahr, letztes Jahr nochmal verlängert.
Das hieß aber auch mal, dass das dann dennoch Nachwirkungen hat, der auch das andere von außen quasi beäugen und auch sagen, hey, geben dir dann quasi so ein, nennt man es einen Stempel oder sagt, ey, so ein Stück weit, war scheinbar in Nürnberg nicht der Fall, weil wer ist denn dein Chef eigentlich? Gibt's sowas?
Also mein Oberchef ist der Wolfgang Gassner.
Ja.
Aber mein direkter Ansprechpartner ist der Stefan Ustorf als der Sportdirektor.
Also muss der Wolfgang auch entscheiden.
Ja, der Usti hat zu ihm gesagt, ich will den Brownie haben und da hat der Wolfgang sagt dann ja oder nein.
Ja, hallo Daniel, hallo Konstantin. Schön, dass ich zugeschaltet werde hier aus dem sonnigen Las Vegas und dabei sein darf bei eurer ersten Ausgabe eures neuen Podcasts. Und ich habe mir ja sagen lassen, dass Konstantin so gesehen der erste Gast dieses Podcasts ist. Und wir haben uns 2013 schon kennengelernt beim damaligen ersten Wintergame der Deutschen Eishockeyliga in Nürnberg. Damals im Frankenstadion, die Ice Tigers gegen die Eisbären Berlin. Und Konstantin war das Testimonial der Eisbären. Patrick Reimer, das Testimonial der Ice Tigers. Und wir hatten wahnsinnig viele Medientermine. Fotoshoots und öffentliche Auftritte, wurde ja viel Werbung damals gemacht. Da waren 50.000 Menschen damals im Frankenstadion in Nürnberg. War eine ganz klasse Geschichte. Und um ehrlich zu sein, wie wir damals zusammen mit Stefan Ustorf entschieden haben, dass wir Konstantin Braun bei uns in Nürnberg haben wollen, gab es überhaupt keine Überlegung. Es war ja immer so ein zweischneidiges Schwert in der DEL bezüglich Brauni. Wie geht's weiter? Wo spielt er? Und für uns tatsächlich gar keine Überlegung. Konstantin ist super erfahren. Er ist so zuverlässig. Es ist klasse, ihn im Team zu haben. Er hat eine unglaubliche Routine. insofern, es war wirklich keine Frage, dass Konstantin ein Eiszeiger wird und wir sind super glücklich. Ich finde, er ist auch gar nicht mehr wegzudenken aus dem Team der Nürnberg Eiszeigers.
Ja, vielen Dank, Wolfgang. Ja, ja, eben. Ich meine, Wolfgang und ich haben auch unsere Vergangenheit miteinander. Ne? Wie gesagt, der hat es ja erwähnt, das war damals das erste Wintergame und allem drum und dran. Und so lang läuft man sich halt schon immer wieder über den Weg und jetzt ist er halt hier der Chef und hat dann abgesegnet beim Usti, dass ich kommen darf.
Gib mir mal einen kleinen Einblick in die DL. Was muss ich mir da vorstellen? Also gibt's irgendwie, dass du sagst, wer war denn dein härtester Gegenspieler, den du jemals hattest? Kann man sowas sagen? Oder deine härteste Mannschaft? Gibt's so ein, gab's da irgendwie so Geschichten, die sich durch die DL ziehen?
Also ich sag mal so, zu meiner Zeit in Berlin waren die Spiele gegen Mannheim immer Krieg. Ich weiß nicht, warum Berlin und Mannheim da so eine Konkurrenz hat, aber das war immer Krieg. Aber die Entwicklung der Liga hat sich extrem, die Liga hat sich extrem verändert. Man kann jetzt das Eishockey, das ich damals vor über 20 Jahren angefangen habe zu spielen in der Liga, mit dem Eishockey, was jetzt gespielt wird, gar nicht mehr vergleichen. Also früher war viel härter, du musstest mehr einstecken, du musstest auch mehr austeilen. Du hast Schlägereien waren direkt eine Spielsperre, also dieses aktuelle Spiel plus das nächste Spiel wurdest du gesperrt. Aber wir haben uns ja trotzdem gehauen, wir haben bloß die Handschuhe angelassen, weil Schlägerei war offiziell nur, wenn du die Handschuhe ausziehst. Also haben wir uns halt mit den Handschuhen in die Schnauze gehauen. Und früher war das wirklich so, du bist zum gegnerischen Tor gezogen, der Schiedsrichter pfeift ab und du wusstest genau, okay, jetzt kriegst du erstmal einen und wenn du Glück hast, kannst du noch selber einen austeilen. Es ist ja heutzutage nicht mehr so. Und deswegen, härtester Gegenspieler kann man so gar nicht sagen, weil ich müsste dann aus der Ära sagen und es gibt einfach so viele gute Eishockeyspieler in der DEL gespielt haben. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Patrick Reimer nimmt, einen Michi Wolf oder andere Ausländer oder mein jetziger Co-Trainer Jochen Hecht mit über 800 NHL-Spielen gegen Markus Sturm, der jetzt in Boston Trainer ist. Es gibt so viele, weil gegen die habe ich ja alle gespielt.
Aber waren die einfach gut, dass du sagst, die waren irgendwie technisch stark oder die waren schnell oder war es eine gewisse Härte, die auch mitbringen?
Alles. Alles. Also die Jungs, also jetzt Michi Wolfs oder würde ich jetzt da mal rausnehmen, obwohl der auch austeilen konnte, wenn er wollte, aber der Michi war einfach der geborene Torjäger. Der hat einfach das perfektioniert gehabt, wo muss ich hin, wo muss ich mich hinstellen, ne, auch die dreckigen Tore, genauso wie ein Raimi auch, der Patrick, ich meine, der ist nicht umsonst DEL-Rekordtorschütze. Die wussten einfach immer, wo sie stehen müssen und haben einfach einen brutal präzisen Schuss gehabt. Wenn du jetzt aber einen Markus Sturm nimmst, der war vom Spielertyp anders, der war sehr schnell, der war agil, der hat auch hart gespielt, der ist auch keiner Rauferei aus dem Weg gegangen, der Jochen genauso, weil er aus Nordamerika kam, hat er ja auch natürlich einen Ruf zu verlieren gehabt. Ne? Da war natürlich auch, ey, den testen wir jetzt mal. Der musste sein Mann stehen, weil sonst siehst du ja aus wie ein kleines Mädchen. Ne?
Ich habe mitbekommen, die ist die Kabine unfassbar wichtig.
Ja.
Kabine ist für dich so ein Mittelpunkt und du bist auch, hast ein gewisses Standing in der Kabine, bist Mentor für junge Spieler.
Ja.
Was unterscheidet die Kabine im Eishockey vielleicht von anderen Sportarten?
Ja, ich glaube, dass das mit dem Sport selbst zu tun hat, weil wir bluten, wir alles, ne? Also du die Härte, die im Eishockey entsteht und die Bereitschaft auch dann für deinen Mitspieler sich aufzuopfern. Manchmal muss man ja einen Fehler ausmerzen, indem man sich in den Schuss reinschmeißt. Oder der Mitspieler wird irgendwie zusammengefahren und du schnappst dir den, der ihn zusammengefahren hat und fängst eine Schlägerei an und. Und ich glaube, das ist nochmal im Eishockey nochmal ganz spezieller, weil es halt eben auch so hart ist. Weil es geht auch nicht ohne. Du kannst nur mit dem Mann neben dir erfolgreich sein. Und es geht im Eishockey, wenn einer von fünf nicht das macht, was alle anderen, was die anderen vier machen, funktioniert es schon nicht. Und das ist in anderen Sportarten vielleicht anders, weil das Feld vielleicht größer ist oder das Spiel langsamer ist. Vielleicht hängt es damit zusammen. Aber ich kenne aber auch keinen anderen Vergleich. Ich kenne ja nur Eishockey-Kabine in dem Sinne.
Mhm. Spezielle Typen trifft's, glaube ich, auch ganz gut. Mir wurde auch bei dir, dass du ein spezieller Typ bist. Dein aktueller Kapitän möchte auch noch Frage übermitteln. Vielleicht kannst du die ja auch gleich hier nochmal beantworten.
Du kannst ihn auf jeden Fall mal fragen, warum seine Schlittschuhe anders riechen als unsere Schlittschuhe.
Ich habe ein bisschen Angst vor der Antwort, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich bin gespannt, aber ich habe ein bisschen Angst vor, muss ich sagen.
Das liegt daran, dass ich barfuß spiele.
Barfuß?
Barfuß.
Warum?
Weil ich das schon immer so mache. Als ich angefangen habe, Eishockey zu spielen, gab es da durchaus noch mehr, die barfuß gespielt haben. Und ich habe das halt nie geändert. Ich spiele halt barfuß.
Wie stelle ich mir so einen Schlittschuh innen vor? Also wenn ich jetzt einen Fußballschuh vergleiche, ist innen Leder. Wenn ich einen Skischuh mir anschaue, da ist das schon ein bisschen.
Ja, also früher, als ich angefangen habe, war es Leder. Da kann es auch schon mal gut sein, wenn ich einen neuen Schuh hatte, dass ich da so eine 2 Euro Stück große Blasen rechts und links unten am Fuß hatte. Da musstest du halt dann durch, hat dann mit den Blasen trainieren müssen. Heutzutage ist kein Leder mehr, weil Leder sehr schwer wird, wenn er nass wird, ne? Und es ist so, ja, die Polster sind teils aus Gel, teils Polsterstoff und dann so eine, ja, wie soll man das vergleichen? Keine Ahnung. Ja.
Sind das Maßanfertigungen?
Teilweise ja, aber mittlerweile sind die Schlittschuhe so fortschrittlich, dass quasi jeder Schlittschuh von den Topmodellen kannst du als Maßanfertigung machen. Die stellst du in den Ofen für eine gewisse Zeit, ist vom Hersteller vorgegeben, was weiß ich, Bauer, Schlittschuh 3 Minuten, CCM, Schlittschuh 4 Minuten, weiß der Geier. Und dann ziehst du die an und bindest die so fest du kannst. Und durch diese Gel-Inhalte in dem Polster
formt
der sich. Und dann ist es quasi sowieso quasi ein Custom-Schuh.
Aber scheinbar bist du der Einzige, der das bei euch macht.
Ja.
Und es macht sich bemerkbar. Wahrscheinlich.
Ja, naja, ich sag mal, die Jungs können Glück haben, dass es mittlerweile die Schlittschuh-Trockner gibt oder diese Föhne. Wir haben überall Föhne rumstehen. Weil vor 10 Jahren, da hätte ich verstanden, wenn er gesagt hätte, meine Schlittschuhe stinken mehr als der Rest. Die riechen schon mehr als der Rest. Aber nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Also ich gebe so eine Anekdote aus meiner Jugend. Als ich noch im Nachwuchs gespielt habe, musste ich meine Schlittschuhe mit nach Hause nehmen, weil da hatten wir keine Kabine, wo wir die Sachen lassen konnten. Und da hatte ich mir dann mal gedacht, Mensch, bin in einem Haus aufgewachsen, wo quasi 2 Wohnungen drin waren und meine Eltern haben in der Wohnung unten, wir in der Wohnung oben gewohnt und habe ich gesagt, ja komm, ich stelle dir einfach mal einen Hausflur. Da hat meine Mama nach 10 Minuten mich runtergerufen und gesagt, pass auf Tine.
Wir müssen ausziehen.
Pass auf Tine, das ist ja alles schön und gut, aber die Dinger stehen nie mehr im Haus. Dann musst du die dann in die Garage bringen.
Oh Gott. Ja, scheinbar ist das wirklich markant, was du da
produzierst. Ja, ist schon fies, ja.
Das ist fies, schön.
Ja.
Aber wenn wir jetzt mal die Kabine vergleichen, bleib mal bei Berlin und vergleich's jetzt mit Nürnberg. Kann man die miteinander vergleichen, grundsätzlich, oder sagst du, die Typen haben sich verändert? Wo hat's dir besser gefallen? Kann man so scharf sagen?
Ja, es ist schwierig, weil in Berlin war ich 15 Jahre lang. Also ich habe in Berlin ja auch sehr, sehr viele Wandel erlebt. Aber die Anfangszeit in Berlin, die Anfangszeit meiner Karriere, die ersten, sagen wir mal, 5 bis 7 Jahre, finde ich schon, dass das sehr vergleichbar ist zu dem, was wir aktuell in Nürnberg haben. Weil in Berlin damals war es auch so, dass wir einen Stamm von 8, 9 Spielern hatten, die sehr, sehr, sehr lange zusammen waren. Ob das jetzt Importspieler oder deutsche Spieler waren, aber wir waren viele Jungs sehr lange zusammen. Und da hat sich dann natürlich eine gewisse Dynamik und eine gewisse Energie und eine gewisse Identität in dieser Kabine entwickelt. Und das haben wir in Nürnberg, ist es sehr, sehr ähnlich. Da sind viele deutsche Jungs schon lange zusammen. Wenn du jetzt einen Markus nimmst, der ist mit dem Treutler schon lange zusammen, mit dem Kara schon lange zusammen. Dann bin ich jetzt in meinem 3. Jahr da. Die Jungs, die Imports sind viele schon das 3. Jahr auch da. Und da muss ich sagen, da muss ich im Ustorf ein Kompliment geben, dass der charakterlich Jungs eingekauft hat, die halt zueinander passen. Das ist ja auch ganz wichtig. Es kann ja sein, dass du in die Kabine kommst und von den 20 Jungs sind 5, wo du sagst, boah, Alter, also privat würde ich mit dem aber nichts machen. Aber auf dem Eis funktioniert es ja trotzdem, weil Eishockey ist was anderes. Das ist ja dann Business. Und das ist in Nürnberg, muss ich sagen, die letzten Jahre, wo ich sag, egal wer von denen mich anrufen würde, brauche ich erst Bock, einen Kaffee zu trinken und ich habe Zeit, dann gehe ich mit dem einen Kaffee trinken. Und das ist sehr, sehr, sehr selten.
Ist das dann auch was, was dir vielleicht hilft, mit gewissen Drucksituationen heutzutage im Sport umzugehen? Wenn wir jetzt nochmal auf die Tabelle gucken, würde ich neutral wieder sagen, oh, da brennt's schon oder brennt's noch nicht? Oder es schaut auf jeden Fall aktuell ein bisschen schwieriger aus. Gibt es irgendwelche Rituale, was du heute anders machst als früher? Oder ist es auch der Mannschaftsteil, der dir hilft, mit so einer Drucksituation anders umzugehen als früher noch?
Nö, das hat mit der Mannschaft oder so nichts zu tun. Früher in meinen jungen Jahren waren andere, die Druck hatten. Ich hatte ja keinen Druck, ich war der junge deutsche Typ, der da einfach ein bisschen mit rumgeflogen ist und ich habe mir ja um nichts Sorgen gemacht. Jetzt ist es ja anders, jetzt habe ich ja über 20 Jahre Erfahrung und sitze da einfach entspannt drin und denke mir, okay, jetzt haben wir halt mal 4 in Folge verloren oder 5 in Folge verloren, aber wir haben 5 Verteidiger oder 5 Stürmer, die fehlen, die jetzt auch wichtige Bestandteile sind und wir spielen gut und wir kommen da schon irgendwie raus. Das ist einfach die Erfahrung. Aber das ist jetzt auch meine Aufgabe in der jetzigen Situation, in der Kabine dafür zu sorgen, dass die Stimmung hoch bleibt, dass eine gute Moral da ist, dass die Jungs nicht anfangen, ins Grübeln zu kommen und alles umschmeißen zu wollen, weil wir mussten ja nicht viel ändern, um wieder zu gewinnen.
Das klingt aber dann eigentlich nach wie wir es vorhin auch hatten, dass du der Mentor in der Kabine bist, dass du quasi die Jungen heute abholst oder abholen kannst mit deiner Erfahrung.
Ja, nicht nur die Jungen, es geht ja generell. Ne? Ich sag mal, ich habe eine sehr, sehr bewegte Karriere. Ich bin auch, glaube ich, der Einzige in meiner Kabine, der Titel gewonnen hat im Profibereich. Und natürlich hören die mir zu. Aber das habe ich mir verdient. Ich habe mir verdient, dass sie mir zuhören, weil ich sag nichts, was ich nicht selber auch machen würde. Also ich verlange von niemandem was, wo ich dann selber nicht auch mache. Und das ist was, wo die Jungs gesehen haben, dass ich das von Anfang an so gemacht habe, dass ich auch zu dem stehe, was ich sage. Wenn ich sage, du sollst einen Schuss blocken und dann selber den Schuss nicht block, ja, dann hört mir kein Mensch mehr zu. Wenn ich aber selber mich in die Dinger reinschmeiße und egal wie alt ich bin und egal wie viele Spiele ich schon gemacht habe, das trotzdem mache, dann sehen die, okay, wenn der das macht, dann können wir das auch machen, weil der ist 100 Jahre alt gefühlt.
Jetzt ist so eine Karriere ja auch irgendwann mal endlich.
Ja.
Wie sehen da so die nächsten 5 bis 10 Jahre bei dir aus?
Ja, wenn es nach mir geht, spiele ich mal noch so 2, 3 Jahre auf jeden Fall. Also das ist ja immer, wie der Körper mitmacht, ne? Aber vom Kopf her würde ich sagen, will ich schon noch gerne ein paar Jahre spielen. Ja, und dann danach ganz klar im Eishockey bleiben. Im Optimalfall irgendwo einen Co-Trainer-Job bekommen oder ja, irgendwas im Eishockey machen.
Das ist nämlich auch eine Frage, die deine Frau bewegt.
Ja, ansonsten hätte ich noch meine Frage an dich, mein Schatz. Genau, also erstens mal generell, wo siehst du dich in der Zukunft? Das könnte jetzt natürlich ein Ort sein, eine Arbeitsstelle. Generell einfach, was hast du für dich vor? Finde ich immer sehr spannend. Wir reden zwar viel drüber, aber das nochmal von dir alleine zu hören, ist vielleicht auch für die Zuschauer oder Zuhörer spannend. Und ansonsten finde ich auch eine spannende Frage, bestimmt auch für die Zuhörer. Was ist dein Lebensmotto basierend auf den ganzen Erfahrungen, die du ja nun mal gesammelt hast in den letzten Jahren, viele Höhen und Tiefen mitgenommen hast. Und ja, ich denke, für die Zuhörer ist es auch spannend zu wissen, mit welchem Motto gehst du durchs Leben, was ist dein Credo, was du dir so selber zuflüsterst. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Podcast. Ich bin sehr gespannt auf die Folgen und freue mich mega, dass ihr das zusammen macht. Viel Spaß.
Wow. Also erstmal zum Motto, weil das ist gerade der aktuellere Punkt war bei der Frage. Ich habe irgendwann angefangen mit zu sagen, es ist, wie es ist. Das klingt sehr banal, aber am Ende ist es so. Ich kann bloß das kontrollieren, was ich selber mache und selber tue. Ich kann nicht kontrollieren und auch nicht verbessern, was in der Vergangenheit war. Ich kann aber kontrollieren, wie ich mich in der Gegenwart verhalte und wie ich meine Zukunft gestalten will. Und alles, was um mich rum passiert, habe ich sehr, sehr wenig Einfluss drauf. Ich kann nicht beeinflussen, was jemand in der Situation macht oder jemand in der Situation macht. Und auch wenn das mit dem, was ich vielleicht machen würde, nicht übereinstimmt, muss ich es trotzdem akzeptieren. Also mein Lebensmotto ist quasi einfach eine gewisse Akzeptanz und Dankbarkeit. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich nach wie vor das machen kann, was ich mache. Weil es ist nicht selbstverständlich mit meiner Geschichte, dass ich es immer noch machen kann. Aber ja, das würde ich sagen, sind so die beiden Lebensmotten. Dankbarkeit und eben Akzeptanz.
Muss ich jetzt wirklich sagen, sind schöne Worte zum Schluss, weil wir müssen ja wirklich ehrlich sein, du wusstest von der ganzen Nummer hier nichts.
Nee.
So, also du hast dir dein Buch nicht einmal aufmachen müssen.
Aber ich habe was aufgeschrieben, Leute.
Deine ganzen Hausaufgaben kommen erst in die nächsten Folgen dann zur Aufführung, weil wir haben natürlich auch überlegt, oder ich habe mir überlegt, was machen wir denn hier eigentlich in der ersten Folge, um mal zu gucken, wie läuft das alles. Aber natürlich, sind wir doch ehrlich, du bist die Person, die irgendwo im Leben steht und die auch das Interesse der Zuhörer wahrscheinlich mehr weckt. Deswegen dachte ich mir, wir machen heute mal einen Blick hinter die Kulissen des Konstantin Braun und einen kurzen Flug durch das Leben von dir mit der bewegenden Eishockey- und DEL-Karriere. Es wird sich sicherlich in den nächsten Folgen ändern, vor allem verändern, dass wir auch mal die Themen des Alltags irgendwo beleuchten. Auch da haben wir ja einige Pläne, aber wir müssen ja erstmal gucken, wer wir ja eigentlich sind. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir nächste Woche über mich sowas machen, weil ich glaube, ChatGPT gibt über mich nicht so viel her. Hoffe ich zumindest. Aber ich hätte noch einen letzten Punkt.
Ja.
Den würde ich gerne auch in Zukunft gerne einführen. Eine Frage der Woche.
Ja.
Fällt dir spontan eine ein oder soll ich die übernehmen?
Nee, ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade geplättet noch, dass das so alles gelaufen ist, wie es jetzt gelaufen ist.
Okay, dann mache ich heute den Abschluss. Gibt es eine Person im Leben, die du lieber nicht kennengelernt hättest?
Boah. Nee. Nee, gibt's bei mir nicht. Gibt's bei mir nicht, weil ich nichts, was in meinem Leben passiert ist, bereue, weil mit Reue hat man noch nicht abgeschlossen und deswegen bereue ich nichts, was passiert ist. Und alle Menschen, die ich getroffen habe in meinem Leben, haben mich zu dem gemacht, der ich jetzt bin, und deswegen bin ich froh, sie getroffen zu haben.
Das waren die letzten Worte der ersten Folge der Daily Tough Guys. Wir sagen danke fürs Zuhören, bis in 2 Wochen und auf hoffentlich viele Folgen.
Ja, bis bald. Ciao.